testen. Und weiter wurde gesagt, dass es charakteristisch für die Pakosch-Bewegung ist, dass sie immer Ideale und Langzeitzielsetzungen mit konkreter Arbeit für unmittelbare Zielvorgaben kombiniert haben. Also das Allgemeine, die Ziele, die großen Ziele darf man nicht aus dem Auge verlieren, und ich glaube, die sind auch heute Vormittag wieder klar genannt worden. Man muss es aber auch in konkrete Arbeit umsetzen. Wenn ich nochmal in meiner kurzen Einführung etwas sagen darf zum Russell-Einstein-Manifest, das, falls es jemand noch nicht gelesen hat, mal wieder getan werden sollte, weil in der Tat die Sprache teilweise sehr poetisch ist. Man redet da von einer tragischen Situation, man redet davon vom Risk of Universal Death im Falle von einem Atomwaffeneinsatz. Man warnt vor einem Krieg mit Wasserstoffbomben, der der menschlichen Rasse ein Ende setzen würde und der die Existenz der Menschheit insgesamt in Frage stellt. Wenn man sich die Forderungen anschaut, so sind die, glaube ich, auch erwähnenswert und sehr interessant. Dort wird letztlich gesagt, man solle insgesamt auf den Krieg verzichten. Das ist natürlich noch eine weitaus größere Aufgabe. Man solle moderne Waffen verbieten, aber man sagt auch, es ist nur der erste Schritt. Es werden drei konkrete Forderungen erhoben. Erstens wird gesagt, wir brauchten Entspannung zwischen Ost und West. Und da steht im Original, to diminish tensions. Also es ist die Erwähnung der Entspannungspolitik, wenn man so will, in die, von der Egon Bahr ja nun wirklich eine der zentralen Personen ist. Kooperative Sicherheit, gemeinsame Sicherheit. Der zweite Punkt war die Abschaffung von thermonuklearen Waffen. Als ersten Schritt, das ist bis heute nicht gelungen. Es gibt noch Wasserstoffbomben. Zu der Zeit waren es 80.000, jetzt sind es 16.000, 4.000 davon sind innerhalb von kurzer Zeit einsetzbar. Und da kann man sagen, das Russell-Einstein-Manifest ist unfinished business. Es ist nicht umgesetzt. Und deswegen, glaube ich, leider immer noch ein aktuelles Dokument. Und zum Schluss wird gesagt, wir benötigen eben auch friedliche Mechanismen zur friedlichen Streitbeilegung. Man muss reden können, und zwar nicht nur auf Wissenschaftlerebene und nicht nur Wissenschaft und Politik, sondern insgesamt braucht man Mechanismen. Eigentlich hat es die Weiterentwicklung dieser Mechanismen gegeben. Die UNO hat auf dem Sektor natürlich einiges geleistet, Fortschritte gemacht, die OSZE ist dazu gekommen. Also es gibt mehr Mechanismen und die Politiker treffen sich ja auch zunehmend. Allerdings, wann war das letzte Treffen zwischen Obama und Putin? Das liegt schon lange zurück und das berührt genau den Kern der Debatte, dass man natürlich Probleme, Irritationen, neue Wege nicht ausfindig machen kann, wenn man sich nicht trifft. Und ich glaube, dass es ein Fehler von Obama war, die Snowden-Affäre sozusagen als Anlass zu nehmen, jetzt zu sagen, wir diskutieren und wir reden nicht mehr. Es steht aber auch drin, Kreativität ist gefragt. Think unconventionally sozusagen. Das sind, glaube ich, Dinge, die man sich nochmal klar machen muss. Wenn ich jetzt eine kurze Einführung geben würde in die aktuelle Situation, ohne zu aktuell zu werden, so ist auch schon von Egon Bahr so deutlich darauf hingewiesen worden, dass das nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes Hoffnungen aufkeimten, dass es wirklich zu einer großen Abrüstung kommt, die sich immer weiter fortsetzt. Wir erkennen im Augenblick, dass Verträge, die gar nicht mehr besonders beachtet worden sind in Europa, wie der INF-Vertrag, also das Mittelstreckenraketenabkommen oder auch der KSE-Vertrag, gegenseitig in Frage gestellt werden. Es gibt Stimmen in den USA und Russland, die sagen, wir wollen diese Verträge nicht mehr befolgen. Eine sehr gefährliche Situation. Das wieder einer tragischen Situation, das Originalzitat des Russell-Einstein-Manifestes sozusagen wieder dem entgegenkommt. Es gab dann eine große Ernüchterung, auch unter George W. Bush. 2009 hat Obama seine große Rede in Prag gehalten und klar gesagt, wir wollen den Frieden und die Sicherheit einer Welt ohne Nuklearwaffen anstreben. Es hat dann die Erklärung gegeben von jeweils vier bedeutenden Staatsmännern, Regierungschefs, nicht nur in den USA, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, in der Tschechischen Republik, in England. Übrigens meistens initiiert von Pakosch-Gruppen. Wenn Sie sich anschauen, viele dieser Leute hatten Pakosch-Verbindungen und einige Vorschläge aus dieser Richtung stammten dann auch von nationalen Pakosch-Gruppen. Wir müssen feststellen, dass trotz dieser sehr positiven Rhetorik das Bulletin of Atomic Scientists vor kurzem die Uhr, die Doomsday-Uhr, auf 3:12 gestellt haben. Sicherlich mit der Begründung Klimawandel, aber auch Nuklearwaffen. Einer der wesentlichen Punkte, man könnte noch verlängern, Krise, Welternährungskrisen und andere Punkte, die dort in der Urteilsbegründung ist schon wieder, in der Begründung dieses nach vorne Stellens vorhanden sind. 3:12 war in dieser Uhr, das letzte war 1949 bis 1953. Da stand die Uhr 3:12. Sie sehen, was ist eigentlich passiert? Wir stellen die Erosion vertragsbasierter Rüstungskontrolle fest. Der Sohn von Juri Arbatow, Alexei Arbatow, hat vor kurzem eine Studie geschrieben, in der er darauf hingewiesen hat, die den Titel hat, The Unnoted Crisis, das Ende der Geschichte der nuklearen Rüstungskontrolle ist möglich. Das heißt, es ist eine sehr kritische Situation, die, wenn die Staatsmänner hier nicht handeln und die jeweiligen Bürokratien, Außenministerien hier neue Wege finden, wir möglicherweise wieder vor einem wirklich sehr kapitalen Moment stehen. Die Stichworte sind leicht gesagt, die Russen modernisieren. Putin hat angekündigt, diesem Jahr 40 neue Interkontinentalraketen den Streitkräften zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich gar keine neue Nachricht gewesen. Wenn Sie sich die Beschaffungspläne seit 2003 angucken, dann ist das eigentlich im grünen Bereich und widerspricht nicht der Abrüstung, nicht den Obergrenzen von 1550 Sprengköpfen. Die sind aber immer noch riesig. Was will man eigentlich mit 1550 Sprengköpfen? Das kann Ihnen eigentlich keiner so richtig erklären. Trotzdem sagt man, wir brauchen neue U-Boote, wir brauchen neue Bomber. In den USA gibt es ein Life-Extension-Programm, auch für die in Deutschland stationierten B-61-Bomben. In England diskutiert man, sich neue Trident-U-Boote zuzulegen. Die USA wollen für die nächsten 30 Jahre $1 Billiarde ausgeben für diese Form von Modernisierung, die zweifelsohne, wenn sie eintritt, bis Mitte dieses Jahrhunderts reichen wird. Andere Verträge, wie der Kernteststoffvertrag, ist nicht in Kraft, oder Verträge wie der Vertrag zum Verbotsstopp von spaltbarem Material wird erst gar nicht verhandelt. Indien und Pakistan liefern sich einen Rüstungswettlauf und stellen Nuklearmaterial für ihre Atombomben zurecht. Und wir sind in Europa durchaus wieder in einer Rhetorik des Rüstungswettlaufs. Wladimir Putin hat gesagt, ja, die Nuklearwaffen spielten auch bei der Krim-Krise eine Rolle. Es gibt Stimmen, die sagen, man könne die ja auch stationieren. Genauso diese selben Stimmen gibt es auch in den USA, die sagen, gut, vielleicht müssen wir wieder Nuklearwaffen hier in Europa stationieren. Also eine, wie gesagt, sehr gefährliche Situation. Die Verhandlungen zum Nichtweiterverbreitungsvertrag, das ist überhaupt die berühmte Überprüfungskonferenz, die alle 5 Jahre stattfindet, ist gescheitert zuletzt an der Uneinigkeit bezüglich der Einrichtung einer massenvernichtungswaffenfreien Zone im Mittleren Osten. Das heißt, wir haben hier Brennpunkte einerseits in Asien, Nordkorea ist eh klar, aber auch China entwickelt mehrfach Sprengköpfe mit dem Argument, genauso wie Russland, das sei die einzige Möglichkeit, die Raketenabwehr zu überwinden. Der ABM-Vertrag wurde gekündigt. Also alle die wichtigen Standpfeiler der Absicherung sozusagen des Kalten Krieges und mit viel, viel Energie von Seiten der Wissenschaft und von Politikern möglich gemacht worden sind, werden sozusagen langsam demontiert. Herr Bahr, Sie dürfen zu jeder Zeit intervenieren, weil Sie den Finger gehoben haben.
Also, ja, kann man mich verstehen?
Ja.
Ich muss um 8 weg.
Oh.
Und ich wollte nicht wegfahren, okay, ohne nochmal 2, 3 Sätze zu sagen, die ich für wichtig halte. Wer sich um alles kümmert, kümmert sich um nichts.
Okay.
Das heißt, meine Empfehlung ist die Konzentration auf 1, 2, maximal 3 Fragen, die man wirklich für entscheidend hält. Und das ist im Rahmen von Pugwash natürlich das Thema, über das nicht verhandelt wird, nämlich das elektronische oder elektrometrische neue Energienetz, das zum Cyberwar führen kann. Und wenn Hamburg sich nicht darum kümmert, wer soll es dann eigentlich machen? Und ich will auf einen Punkt hinweisen, den ich vorhin nicht genannt habe, nämlich die Tatsache, dass Russland schwächer geworden ist. Und zwar nicht nur, aber auch durch den Mangel, oder sagen wir genauer, unter dem Preisverfall der Ölversorgung leidet. Sie brauchen zur Ausbalancierung ihres Staates einen Ölpreis von $100 pro Barrel. Im Augenblick sind wir unter 50 gesunken. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Amerika natürlich weiß,